Unser Thema Armut und die verschiedenen Formen, hilfemäßig sich mit der Armut zu befassen. Von 14 bis 15 Uhr haben wir uns ausgiebig mit dem Spendenwesen, das in den reichen Gesellschaften, so auch in der BRD, jedes Jahr zur Weihnachtszeit fröhliche Urstände feiert, beschäftigt. Und jetzt in der zweiten Stunde von 15 bis 16 Uhr wollen wir uns einem ganz anderen Aspekt zuwenden, in dem mit regelmäßiger Eintönigkeit wachgerufenen Umkreis von Armut und Hilfe. Wir wollen uns mit einer anderen Form der Initiative beschäftigen, die gerade in letzter Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit und viel Lob bekommen hat, weil sie mit dem Nobelpreis, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Es handelt sich um Mohammed Yunus aus Bangladesch und seine Grameen Bank genannte Institution, stand in der Sprache dort unten nach Auskunft der Zeitungen, ländlich oder dörflich, also Dorfbank zu heißen. Unter dem Titel Arme Frauen verdienen Kredit. So war am 13. Oktober im Internet zu lesen, gratulierte UNICEF dem diesjährigen Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus. Der hat so die allgemeine Meinung, Frau Merkel wollte ihm besonders gratulieren, ganz persönlich bei ihm anrufen, alle Zeitungen waren des Lobes voll, der hat sich nämlich als Wohltäter der Menschheit erwiesen. Er hat von sich reden gemacht, indem er zunächst in Bangladesch eine Institution, das war Mitte der 70er Jahre, gegründet hat, die 1983 offiziell als Bank anerkannt wurde. Gegründet eben diese berühmte Grameen- oder Dorfbank, mit der auch UNICEF laut eigenen Angaben zusammenarbeitet und die Kleinst- oder auch Mikrokredit genannte Unterstützungsleistungen an arme Frauen und Familien vergibt. Mit diesen Kleinkrediten können sich, laut Auskunft der Laudatoren, diese Frauen, vor allem Frauen, angeblich gehen 97% der Kredite an Frauen, aus extremer Armut und Abhängigkeit befreien. Bei diesem Modell, wie es genannt wird, soll es sich um eine Form der Hilfe handeln, die wirklich nützt. Im Unterschied zum Beispiel zur Spendenhilfe, die eingestandenermaßen an der Armut nichts ändert und auch nichts ändern will. Das will Yunus. Die segensreiche Wirkung, die Yunus, also diesem erfinderischen Bankier aus Bangladesch und seiner Bank, die auch geehrt wurde, den Friedensnobelpreis eingetragen hat, soll sich also diesem besonderen Einfall der Gewährung von Kleinst- oder auch Mikrokrediten an Frauen in Elendsgebieten verdanken. Mega. So viel erstmal vorweg als Einleitung, auch als Erinnerung, weil viele unserer Hörer das vielleicht nicht mehr alles so präsent haben, was dort im Oktober zu lesen war. Was ist von diesen Kleinst- oder auch Mikrokrediten zu halten?
Ja, es wäre eine Mathekritik, wenn man jetzt sagen würde, das bringt doch nichts oder nicht genug. Klar, es gibt, man kann ja auch sagen, den Frauen ist geholfen worden und sie haben sich ja auch bei der Preisverleihung in Stockholm oder in Oslo, wo ist das? In Oslo. Da haben sich ja auch ein paar vor die Würdenträger dieses Komitees gestellt und haben den Herrn Yunus Mohammed begleitet, quasi als der lebende Beweis dafür, wie man sie aus der Armut rausgeholt hat. Nur jetzt kann man sich ja nur wieder umgekehrt überlegen an der Stelle, was heißt es eigentlich, wenn man Leuten hilft, indem man ihnen einen Mikrokredit zur Verfügung stellt. Und Mikro heißt ja schon so viel wie ein paar Pfennige, ein paar Mark, ein paar Euro, ein paar Dollar zur Verfügung stellt, damit sie sich zum Beispiel eine Nähmaschine kaufen können oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die sie da haben? Bleibe ich mal bei der Nähmaschine. Was bedeutet das eigentlich?
Oder Saatgut, da ist ja immer die Rede davon, ja.
Was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt sagt, das hilft Ihnen? Ja, dann kann ich nur umgekehrt wiederum den Schluss draus ziehen und sagen, die Massen, auf die sich diese Form der Hilfe bezieht, denen ist offenbar jegliche sonstige Lebensgrundlage entzogen. Es wird ja auch nicht selten darüber berichtet und geschildert, dass die Leute nach Essbarem Ausschau halten, dass sie in Müllhalden herumgraben, um irgendetwas Essbares zu finden, dass sie kilometerweit laufen müssen, um mal irgendwo einen Wasserflecken zu finden, wo sie einfach so, ohne etwas bezahlen zu müssen, was zu trinken herkriegen und so weiter. Also das ist immer ein Beleg für die Absolutheit der Armut, in denen die Leute existieren. Wenn man jetzt hört, mit 10 Dollar konnten sie sich eine Nähmaschine kaufen, mit 8 Dollar konnten sie sich ein bisschen Saatgut erstehen und produzieren anfangen, und jetzt stehen sie nicht mehr vor dem absoluten Nichts, sondern sie haben so etwas wie eine kleine Existenzgrundlage. Darüber wäre natürlich dann jetzt genauer zu urteilen, worin besteht dann eigentlich diese Existenzgrundlage. Nur erst einmal, wenn das zur großartigen Hilfe wird, dann kann man über die sonstige, weiß man viel über die sonstige Alternativlosigkeit, in der die Leute vor sich hin existieren, um nicht zu sagen vegetieren müssen.
Klar, Micke. Also ich habe versucht, ein paar Informationen darüber zu bekommen. Im Internet lässt sich heute ja alles nachlesen. Auch aus Aufzeichnungen, die dort scheinbar zum Teil von der Grameen Bank herausgegeben wurden. Und es handelt sich in der Tat sicher auch zu einem großen Teil um Leute, die auf Müllhalden rumlaufen, um Bettler. Da ist also die Rede davon, dass Bettler solche Kredite bekommen. Also um Leute, die nicht selbstständig, nicht einmal überlebensfähig sind, die also scheinbar richtig in diesen Verhältnissen auch dahin vegetieren. Und das ist okay, das glaube ich auch. Das und ob der Bankier, der Armen, wie er genannt wird, und wie es heißt, Millionen Menschen aus der Armut geholfen hat, wie es in den Lobreden auf ihn, man konnte das ja in den Zeitungen nachlesen, heißt, dürfte zumindest stark übertrieben sein. Und ich finde es auch richtig, dass du nochmal eigens darauf hinweist, dass der sagenhafte Erfolg, der seiner Bank nachgesagt wird, die angeblich überall Nachahmer findet. Es ist also die Rede davon, dass sie nicht nur heutzutage in Bangladesch tätig ist, dass sie in Nepal tätig ist, dass sie in Indien tätig ist, dass sie in Äthiopien oder in Ägypten, nein, ich glaube in Ägypten Dependancen hat. Das alles verweist ja zunächst mal oder erstens auf das sagenhafte Elend rund um den globalisierten Erdball. Also an Armen herrscht wirklich kein Mangel. Und auch die offiziellen Armutsstatistiken sprechen ja heutzutage von Milliarden von Menschen, die arm sind. Selbst die Apologeten dieses Systems leugnen diese Zahl nicht. Und auch wenn ich überlege, dass die Rede davon ist, dass Yunus allein in Bangladesch über 2 Millionen Frauen die Kredite gegeben hat, in den Ländern, in denen er tätig ist, ist die Rede von 6,6 Millionen Krediten, dann sieht man das Ausmaß dieses Elends, das hier unterstellt ist. Übrigens, zweitens liegt der Erfolg natürlich auch daran, dass die Bank Geschäfte macht. Auch darauf wird hingewiesen, vielleicht kommen wir auch auf diesen Aspekt noch mal etwas näher zu sprechen. Sie hat ja in der Zwischenzeit richtig ein Wirtschaftsimperium aufgebaut, das aus verschiedenen Unternehmenszweigen besteht, von der Handysparte bis zur Exportsparte und einer Energiesparte und Ähnlichem. Aber ich wollte doch erst nochmal, weil es ja so wichtig ist und vielleicht auch für kritische Hörer eine erwähnenswerte, zumindest mal theoretisch bedenkenswerte Alternative zu sein scheint, und von Protesten gegen Yunus habe ich bislang und sein Projekt habe ich bislang nichts gehört. Ich möchte zunächst nochmal, dass wir beide darüber sprechen, was es mit dieser besonderen Form der Hilfe, die sich ja von der Spende nachhaltig unterscheidet, darauf wird ja auch immer hingewiesen, auf sich hat, nämlich diesem Kleinkredit. Was ist denn eigentlich von dem Kleinkredit zu halten? Wie siehst du da die Lage?
Ja, der Kleinkredit. Also es ist, wir haben in der ersten Stunde schon mal drüber gesprochen, da ging es um die armen Leute hierzulande und die Schicksalsschläge, die sie erleiden, die ja immer deshalb zu Schicksalsschlägen werden, weil den Leuten dann irgendwann mal das nötige Geld ausgeht, das man in der Gesellschaft unbedingt braucht, wenn man sich da durchschlagen will. Und wenn man jetzt hier sich dieses Projekt, dieses erfolgreiche Projekt eines Bankers anguckt, komme ich erstmal zu ähnlichen Schlüssen. Ja, ganz offenbar ist es so, dass Millionen von Menschen, er hat ja angeblich Millionen von Menschen aus der Armut geholfen, dass Millionen und Abermillionen von Menschen ganz offenbar nicht über das notwendige Geld verfügen, um sich entweder Lebensmittel zu kaufen oder aber um sich die nötigen Produktionsmittel zu kaufen, mit deren Hilfe man Lebensmittel herstellen kann. Also die Idee darin besteht, ja, was hilft den Leuten eigentlich wirklich? Ein Kredit, also ein Geld, was ich ihnen gebe, dann ist erstens auch in den Gesellschaften alles über das Geld geregelt. Das Geld vermittelt nicht nur den Zugang zu etwas, sondern auch erst einmal, das ist ja der Ausgangspunkt, den Ausschluss von allen Reichtümern, entweder in Form der Lebensmittel, die man verkonsumieren kann, aber auch Reichtum in der Form der Produktionsmittel, die man braucht, wenn man Lebensmittel herstellen will. Diese Lehre ist mal die erste, die ich draus ziehe, wenn ich so etwas höre, wie so, jetzt wird mit Krediten, also mit Geld, das man den Leuten leiht, ihnen aus der unmittelbaren Not geholfen. Es ist ganz offenbar so, dass der Siegeszug der globalisierten Marktwirtschaft auch in den Ländern, man nennt sie immer Dritte Welt oder man hat sie Dritte Welt genannt, inzwischen gibt es ja da noch weitere Abstufungen, bis hin zu Failing States und Failed States, also Staaten, die nicht mehr dafür sorgen können, dass sie überhaupt als Staat weiter funktionieren, wo dann, was dann auch immer bedeutet, dass die Leute in diesen Regionen absolut überflüssig sind im Verhältnis zu den kapitalistischen Akteuren auf der Welt, die die Menschheit sowieso nur danach beurteilen, inwieweit sie für ihr Geschäft nützlich sind oder nicht. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Also, der Siegeszug der globalisierten Marktwirtschaft hat ganz offenbar dort in diesen Ländern alle traditionellen Formen von Arbeitsteilung, Kooperation und sozialen Verbünden aufgelöst und zerstört, innerhalb derer die Menschen doch traditionell die, wenn auch bescheidenen, Mittel und Bedingungen ihrer Produktion vorgefunden haben, und zwar so gründlich zerstört, dass sie nicht mehr wissen, wie sie überleben sollen. Andererseits, auch das geht ja aus dem Projekt, was dieser Mann, dieser Mohamed Yunus angestoßen hat, hervor. Es ist offenbar nicht so, dass es einen Mangel gäbe an nützlichen Sachen, die man einsetzen könnte, um sich seine Reproduktion zu schaffen, zu erschaffen, sondern auch das geht wieder, ist ein Schluss, den ich daraus ziehe. Die Arbeitsinstrumente und die Lebensmittel, die sind vorhanden, aber die Leute sind getrennt davon. Also wird aus dieser Situation auf einmal, also aus der Trennung, der Zerstörung der alten Lebensbedingungen und der Trennung der Leute von allen notwendigen und nützlichen Sachen, die sie bräuchten, wird hier eine Geschäftsidee geboren. Jetzt, also man muss sich, ich muss sich auch mal den Zynismus an dieser Stelle überlegen und zu sagen, was hilft eigentlich den Leuten, denen die kapitalistische Marktwirtschaft alle Lebensgrundlagen entzogen hat? Ja, das Instrument der Marktwirtschaft muss und kann nur das, dieses Instrument der Marktwirtschaft kann ihnen helfen, nämlich ein Kredit, damit sie sich wieder in diese Gesellschaft einklinken können, brauchen sie ein Geld, um sich das Zeug kaufen zu können. Und es gibt sogar noch die reichen Leute, die über das Geld verfügen und sagen, so, jetzt kann ich den Ärmsten aller Armen noch etwas anbieten, dann können sie sich nämlich dafür anstrengen, dass mein Geld, und das ist dann der Gipfel des Zynismus, da wirst du sicherlich gleich mal noch Näheres zu sagen, Franz, das ist der Gipfel des Zynismus, ich leihe denen mein Geld, damit das Geld arbeitet, damit es sich vermehrt. Das Geld arbeitet natürlich nicht, sondern die Leute arbeiten dann, aber sie stehen erstmal in einer Pflicht gegenüber dem Kreditgeber. Das ist ja vielleicht eine Alternative zu der Trostlosigkeit, in der sie vorher gesteckt haben.
Also die Verhältnisse, die dazu geführt haben, dass sie von den Arbeitsmitteln, von den natürlichen und sozialen Bedingungen ihrer Ernährung getrennt worden sind, das ist ja heutzutage kein Geheimnis, sondern das ist der gefeierte Teil der modernen ökonomischen Weltordnung. Das ist nämlich die Freiheit des Eigentums. Darin fasst sich ja die Freiheit des Einzelnen zusammen, in der Macht des Privateigentums. Denn was ihnen nicht gehört an Arbeitsmitteln, an gegebenenfalls Grund und Boden, vielleicht auch ein Wald, ist eben das Eigentum anderer. Also der Kredit ist ein Mittel, ist für sich Eigentum, in dem Fall Eigentum der Banken, zunächst mal Eigentum der Banken, und ist dann auch für den Einzelnen ein Mittel, um sein Eigentum zu vermehren. Insofern ist der Zynismus ja darin existent, dass das Mittel oder die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie von den bescheidenen, vielleicht sogar spärlichen Mitteln ihrer Existenz getrennt haben, auch wieder das Mittel darstellen soll, um ihnen dazu zu verhelfen. Das Eigentum gehört nicht den Armen. Das sagt ja schon der Name, arm und eigentumslos. Sie sind arm, weil sie auf Gedeih und Verderb einer Wirtschaft ausgeliefert sind, in der sich eben alles um Eigentum und Geld dreht, über das sie gerade nicht verfügen. Sie sind für schiere Überleben aufs Geldverdienen angewiesen und stehen ganz ohne Geld da. Für sie sind schon elementare Arbeits- und Produktionsmittel, Saatgut, Nähmaschine, Wasserpumpe, das ist ja der Maßstab, um den es hier jeweils geht, unerreichbar. Ich will, dass du als Zynismus bezeichnest, das nochmal etwas anders aus meiner Sicht formulieren. Weil unser Thema ist ja Hilfe, Armut und verschiedene Formen, mit der Armut umzugehen. Und da ist eben der Kredit, der Kleinkredit von Yunus, diese neue gefeierte Einrichtung. In einer Situation, in der einerseits an allen Ecken der Welt materiell alle Bedingungen beisammen sind, zu besichtigen sind. Schon allein die Fernsehkameras und die ganze Fernsehausrüstung, die benötigt wird, um das Armut dort unten abzulichten, zeugt von diesem Reichtum. Also in einer Welt, in der Reichtum auch in stofflicher Form überall zu besichtigen ist, den die Leute ja zum bräuchten, um für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, aber eben gar nicht als dieser stoffliche Reichtum ihnen zur Verfügung steht, sondern in einer sozialen Form, eben als Eigentum in der Verfügungsgewalt anderer. Da fehlt keine Wasserpumpe, da fehlt kein Saatgut, da fehlt keine Nähmaschine, da fehlt kein sauberes Trinkwasser. Da fehlt, so die Logik dieser Ordnung, dieser Eigentumsordnung, Geld. Ein Geldvorschuss. Und jetzt, hurra, kann doch tatsächlich eine Bank helfen. Dann, unter diesen Bedingungen, in dieser Lage, wird doch eine Bank wirklich zu einer sozialen, zu einer karitativen Hilfseinrichtung. Mit dem Geldvorschuss, den sie gewährt, kann sich jetzt der mittellose Arme die elementaren Arbeitsmittel verschaffen, um sich dann in einen Erwerb zu stürzen, der, wenn er Glück hat, wenn es ihm gelingt, wenn er Erfolg hat, sich durchsetzt, neben einem bescheidenen Lebensunterhalt, auch noch die Zinsen abwirft, um die Bank zu bedienen.
Insofern muss man ja mal bei dem Karitativ, bei dem Stichwort Karitativ, das du gerade gesagt hast, mal kurz innehalten. Das Karitative im Moment, worin liegt das eigentlich genau? Klar, den Leuten wird die Möglichkeit gegeben, über Geld, also ein geliehenes Geld, sich jetzt die Möglichkeiten zu beschaffen, zu arbeiten, also ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das reicht ja einfach so gar nicht. Sie müssen ja mehr verdienen als für ihren Lebensunterhalt. Sie müssen nämlich auch noch die Zinsen der Bank bedienen. Also das, was hier gefeiert wird, ist ja nicht nur einfach, ach, jetzt hat man den Leuten ein Geld zukommen lassen, mit dem sie über die Runden kommen und wenn sie schlau sind, nicht nur einfach verfressen, sondern sich zum Beispiel eine Nähmaschine, Saatgut oder sonst etwas kaufen und dann das Produzieren anfangen, sich dann in den Mühlen der Konkurrenz mit ihresgleichen und mit Konzernen und sonst was zu begeben. Also noch nicht einmal das, ne? Sondern jetzt dürfen sie neben ihrem Lebensunterhalt auch noch die Zinsen der Bank bedienen. Nur der Witz ist ja der, und deshalb kommt ja das Karitative auf, und dafür wird der Mann ja auch gelobt. Jetzt steht die Welt hier an der Stelle schon auf dem Kopf, und da wird gesagt, ja, daran sieht man doch, dass das Bankkapital, das natürlich Zinsen verlangen muss, sonst würde es ja nicht mehr als Bankkapital existieren, dass es sich hier glatt derer annimmt, die doch sonst zu gar nichts Nütze sind. Ja, jetzt wird auf einmal dieses härteste kapitalistische Geschäft, nämlich das Verleihen von Geld, wird selber zu einer sozialen Tat, indem man armen Leuten die Möglichkeit gibt, für die Bank schaffen zu gehen.
Wir waren, das ist Franz und Migge, sein Gesprächspartner, so weit, dass wir uns erklärt haben, wie die Kleinkredite funktionieren, was sie unterstellen und wie, das waren Migges letzte Gedanken, Yunus, der Bankier der Armen, wie er genannt wird, aus Bangladesch, mit seinen Mikrokrediten aus Menschen, deren Situation darin bestand, untätig, weil vollkommen nutzlos zu sein, sogar in der Regel aus eigener Kraft nicht einmal überlebensfähig, wie Yunus es geschafft hat, aus diesem nutzlosen Volksteilen nützliche Arme gemacht zu haben, die dank der Kleinkredite fleißig sind und schachern, um ihre Produkte an den Mann zu bringen, die Dienstleistungen erbringen, wo man sie lässt oder wo sie gebraucht werden und, wirklich das Allerschönste, auch noch die Zinsen zahlen, um mit ihren Krediten nicht in Verzug zu geraten. Gerade diesen letzten Punkt, das fanden die öffentlichen Begutachter hierzulande besonders erwähnenswert, wohl angesichts der notorischen Überschuldung der Privathaushalte in unserem reichen Land. Sie zahlen wirklich Zinsen und die Rückzahlungsquote ist sehr hoch, angeblich weit über 95, knapp 100%, sagt man sogar. Die Grameenbank von Yunus verleiht kleine und kleinste Summen an die Armen und verzichtet dabei auf pfändbare Sicherheiten, die sie natürlich elendsgestalten in der Regel. Von Bettlern ist die Rede, von Frauen, die nichts haben und ihre Familien, die sie also ohnehin gar nicht stellen könnten. Die Sicherheiten ersetzt die sogenannte Dorfbank durch eine intensive Überwachung und soziale Kontrolle der Schuldner, eine Technik, die sich dort als sehr wirkungsvoll erweist und eben zu dieser in unserem Breiten nicht gewohnten Rückzahlungsquote von über 98% der Ausleihungen führt. Auf diese Kredite nimmt die Bank bis zu 20% Zinsen im Jahr. Sie hat ein ganz abgestuftes System, auf Darlehen für Geschäfte, die Gewinne generieren, wie ich einer Internetseite entnommen habe, 20% für die Finanzierung eines Hauses, 8% für Studenten, 5% und Bettler, die eben gar nichts mehr am Leib haben als das bisschen Stoff, das sie bedeckt und vielleicht noch einen Stock und einen Hut, die kriegen sogar zinslose Kredite. Das funktioniert so, dass 5 Frauen, in der Regel sind es eben Frauen, die den Kredit bekommen, sich für einen Kredit, so nennt man dem Internet zusammentun, und, ich zitiere, moralisch füreinander bürgen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die Bank mit dem entsprechenden sanften Druck, den sie entfaltet, darauf hinwirkt, dass die eine Frau immer auf die andere schaut, dass auch dieser Kredit entsprechend produktiv, sofern man davon reden kann, in diesen Breiten eingesetzt wird, damit er zurückgezahlt werden kann, anlässlich der fälligen Termine mit doch relativ hohen Zinsen, wenn es für Geschäftsmittel bis zu 20% geht. Aber das sei, heißt es, immer noch viel weniger als die Wucherzinsen, die diese Bank bis dahin, die diese armen Menschen hätten zahlen müssen, aber nie zahlen konnten und die Bank jetzt verdrängt hat. Mit diesen Zinseinträgen und stetigen Rückflüssen, mit Spareinlagen und dem Verkauf von Genossenschaftsanteilen, sieht so aus, dass diese Bank zum Teil dann jetzt in das Eigentum der Kreditnehmerinnen übergegangen ist. Über 90% der Bankanteile sollen den Kreditnehmerinnen gehören. Hat sie ihr Geschäftsvolumen erheblich vergrößert und ihre Finanzkraft gesteigert, ihr Geschäftsfeld ausgeweitet auf immer neue Dörfer und Dörfler und ist in ganz andere Dimensionen hineingewachsen. Heute ist es ein Unternehmen angeblich mit 22 verschiedenen Filialen, mit einer Energiesparte, mit einer Handysparte, mit einer Stoffsparte und Ähnlichem. Mit Kooperationen zusammen scheint sie zum Beispiel auch dann der Eigentümer des größten Mobilfunkbetreibers von Bangladesch geworden zu sein. Und entsprechend findet sie natürlich Nachahmer auch, und das ist jetzt das richtige Highlight für die, die dieses Projekt so hochloben, auch unter global agierenden Privatbanken, die sich das neu erschlossene Geschäftsfeld Armut nicht entgehen lassen wollen. Damit hat die Bank ihren Lackmustest nach Auskunft aller Laudatoren endgültig bestanden. Sie ist wirklich echt nützliche Hilfe, weil realitätstaugliches Geschäft, vor allen Dingen natürlich erst einmal Bankgeschäft. Das bezeugt das Interesse des echten Finanzkapitals, das weit davon entfernt, dieses edle Entwicklungsprojekt zu diskreditieren, es endgültig adelt, indem auch das echte Finanzkapital, das Bankgeschäft mit der Armut, also das Geschäftsfeld Armut nützlich machen, für sich entdeckt.
Genau. Der Ausschuss Nobelpreiskomitee, der hat natürlich jetzt nicht einfach gesagt, auch eine tolle Bank, tolles Geschäft, super, der kriegt den Nobelpreis für Ökonomie, sondern der kriegt den Friedensnobelpreis. Und zwar, jetzt geht ja die schon von dir angesprochene Umkehrung der ganzen Angelegenheit los, dafür, dass er Entwicklung möglich macht. Und zwar Entwicklung von unten. Also, er hat sich einem Geschäftsfeld gewidmet, wo man doch die armen Leute aus ihrer Perspektivlosigkeit herausholen kann und sie zu durchaus, in dem Maße, wie sie es halt schaffen, nützlichen Mitgliedern einer kapitalistischen Marktwirtschaft zu machen. Und jetzt habe ich nachgelesen, das Nobelpreiskomitee hat ihn unter anderem dafür gelobt, er hätte mehr für die Entwicklung von unten bewirkt als viele Milliarden auswärtiger Entwicklungshilfe. Also all diese vielen Gelder, die von Nord nach Süd geflossen sind, hätten doch gar nicht viel genutzt. Wie man an den vielen Armen sehen kann, hier macht der Yunus etwas anderes. Es ist natürlich schon eine Lüge, seitens des Nobelpreiskomitees, dass die Entwicklungshilfe so etwas gewesen wäre wie: man verteilt Geld an die armen Leute, damit sie sich über Wasser halten können. Das ist nie die Wahrheit gewesen, sondern die Entwicklungshilfe ist an auswärtige Staatsgewalten von hier ausgegangen, die mit diesen Entwicklungshilfegeldern versucht haben, so etwas wie ein kapitalismustaugliches Gemeinwesen bei sich einzurichten und nützlich zu machen für die Interessen der Nationen, die aus den Naturstoffen und dem, was man dort überhaupt produzieren kann, ihren Reibach machen. Also die Entwicklungshilfe war ja nicht ein vertaner, keine vertane Geldvergabe an arme Leute, sondern war ein gewichtiger Teil davon, genau die Zustände einzurichten, die zu dem geführt haben, was jetzt überhaupt die Grundlage für den Herrn Yunus ist. Das aber nur nebenbei. Also Entwicklung von unten findet statt, so wird der Mann gelobt, und zwar, weil er eine Bank angestoßen hat, die sich genau die Armut zum Gegenstand genommen hat, in Form: ich gebe den Ärmsten der Armen Mikrokredite. Und der Mohammed Yunus, der ist sogar so abgebrüht genug, dass er sagt: naja, das habe ich absichtlich so gemacht, dass ich den Kredit gebe und dafür Zinsen verlange, denn Almosen bringen es gar nicht. Almosen tragen doch nur dazu bei, dass die Leute sich, naja, ein paar Lebensmittel kaufen und dann verfressen sie sie und dann ist es wieder vorbei. Er argumentiert so, dass er sagt, oder ich muss mal so rum sagen, er argumentiert nicht so: naja, dann bringen es offenbar Almosen nicht, das ist ein schlechtes Mittel, die brauchen viel mehr Geld als mal hier und da eine kleine Spende, sondern er sagt jetzt: Leuten einfach so Geld in die Hand zu drücken, ja, das bringt doch gerade nicht das hervor, was ich erreichen will, nämlich einen Zwang für diese Leute, für ihr Leben selber zu sorgen. Einen Zwang für Leute, sich endlich mal um ihr eigenes Leben kümmern zu müssen, im Sinn von: jetzt müssen sie arbeiten, und zwar nicht nur einfach für sich, weil da weiß ich doch sofort, da sind sie dann am Abend schon wieder zufrieden, wenn sie ein paar Lebensmittel ergattert haben, sondern jetzt kriegen sie einen äußeren Zwang auferlegt, der sie über das Notwendige hinaus arbeiten lässt, wobei das Verhältnis von notwendig für sich selber und für die Bank ja natürlich eine Sache ist, die durch das definiert wird, was an Zinsen an die Bank zu zahlen ist. Also das ist ja nicht einfach: wie viel hast du denn heute produziert? Ja gut, das reicht für nicht viel, verzichte ich heute mal auf die Zinsen. Sondern es ist ja genau umgekehrt. Für die Leute entsteht der Zwang, auf jeden Fall die Zinsen bedienen zu müssen und dann darüber hinaus zu arbeiten, um für sich selber etwas zu haben. Aber die Feier gilt genau diesem Verhältnis. Alle sind begeistert darüber, dass er einen kapitalistischen Sachzwang quasi als heilsames Mittel installiert hat, der den armen, nutzlosen, vor sich hin vegetierenden Leuten eine Perspektive gibt, die da heißt: ich muss mich jetzt in der Konkurrenz mit meinesgleichen, wenn ich zum Beispiel Kleidung produziere, wenn ich irgendwelche landwirtschaftlichen Produkte produziere, durchzusetzen. Und das ist überhaupt die Art und Weise, wie sie in dieser Gesellschaft überhaupt wieder eine Perspektive finden und auch, das ist ja der Witz, finden müssen. Jetzt mach du das mit der Würde noch.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Mikro, wo du das so aufziehst. Auch im Rahmen unserer ganzen Schilderung, die wir der FR entnommen haben, gab es vor Weihnachten, ich glaube sogar am Freitag vor Weihnachten, einen kleinen Bericht, oder nein, eine größere Reportage über ein Projekt in Bolivien, wo genau das ausgiebig nachzulesen ist, was du jetzt geschildert hast, diese Verkehrung. Dort produzieren die Leute Käse mit Krediten, finanzierte Käseproduktion, die bei Bauern im Hochland, glaube ich, angeschoben worden ist. So habe ich das noch in Erinnerung. Und auch da war der Witz, dass dann der Käse, beziehungsweise der Erlös aus dem Käse, aber auch der Käse selbst, von den Kindern der Familie, so schildert es die FR, nicht verzehrt werden durfte, weil ja der Kredit und die Zinsen bedient werden müssen. Also, die Schaffenskraft der Leute, das hast du wirklich sehr zu Recht als abgebrühte Haltung bezeichnet, ja, will Yunus, der das natürlich für eine menschenfreundliche Haltung hält, für echten pädagogischen Philanthropismus, ja, auf die Sprünge helfen. Denn jeder Mensch hat ja die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, indem er die Zinsbedienung als Pflicht einrichtet. Das wirkliche Verhältnis von Zweck und Mittel im Bankgeschäft ist damit komplett auf den Kopf gestellt. Zins zu erwirtschaften ist nicht mehr der Zweck des Geldverleihens, sondern ein raffiniertes Mittel, um den Schuldner zu regelmäßiger Arbeit anzuhalten und an die Härten der Selbstverantwortung zu gewöhnen. Es ist natürlich ein der modernen Volkswirtschaft würdiger Idealismus, also der modernen Volkswirtschaftslehre, den Ideologien, den falschen Vorstellungen, die es darüber gibt, diese Verkehrung von Zweck und Mittel. Die aber in diesem Fall einen Augenschein oder den Augenschein auf ihrer Seite hat, einen Beleg darin zu finden scheint, dass und solange die Rückzahlung funktionieren. Nämlich genau dann, solange das Geschäft läuft, solange die Leute sich in der Konkurrenz behaupten können, solange sie Abnehmer finden, solange sie sich nicht gegenseitig ausstechen. Scheint es ja wirklich so und kann man so tun, als liefen beide Ziele auf dasselbe hinaus. Der Zwang, einen Teil der eigenen Arbeitszeit für die Bank zu arbeiten, als die beste Erziehung zur Arbeit für sich selbst. Tja, das wird dann auch durch die Laudatoren überhöht, die den ganzen Zirkus vor allen Dingen da mit auf die Spitze treiben, dass sie hier eine Institution und eine Einrichtung sehen zur Hebung der Moral der Ärmsten. Eher noch als um die Hebung ihres Lebensstandards. Yunus habe den Armen durch Kleinstkredite dazu verholfen, ihre Würde zurückzugewinnen, heißt es. Auch das eine schöne Auskunft über Würde im globalisierten Kapitalismus. Arme Leute, die ihre Rechnungen bezahlen und Schulden tilgen, die haben Würde. Nämlich genau diese Sorte Selbstständigkeit und Respektabilität, die sie genießen, seitens der Laudatoren, die die Freiheit von Konkurrenzexistenzen, auch kümmerlichen, ausmacht. Ihre vertraglich eingegangene Abhängigkeit vom Mikrokreditgeber ist unabhängig. Die erfüllte Pflicht zur Verzinsung ist die Freiheit. Hilfe anzunehmen, das wäre würdelos, unselbstständig, elendig und begründete eigentlich nur das Recht zur Verachtung. Yunus hat sich also wirklich verdient gemacht. Erstens um den immer wieder bedrohten Ruf des globalen Kapitalismus, vor allen Dingen, weil er mit seiner moralisch besonders glaubwürdigen, weil er geldmaterialistische Motive nicht verleugnenden Innovation bewiesen hat, dass sich auch Arme, Elendsgestalten in anderen Teilen der Erde, die dort vom Eigentum und der Eigentumsordnung, den modernen Staaten und den Geschäftsinteressen ihrer Unternehmer produziert werden, im Kapitalismus unterbringen lassen. Wenigstens einige von ihnen. Man soll da ja auch nicht übertreiben, was die Anzahl betrifft. Die Gleichung von Arbeit für den Lebensunterhalt, für den kümmerlichen und Arbeit fürs Kapital lässt sich dort organisieren, in diesem Fall eben für das Kapital einer Bank. Aber er hat sich auch sehr verdient gemacht, nicht nur um diesen ideologischen Bestandteil, Arme haben Würde, wenn sie für sich mit Hilfe des Kredits arbeiten dürfen, sondern eben auch um die praktische Verankerung eines kleinen Stücks Armutskapitalismus in den Regionen, die ja der Rechnungsweise des Kapitals schon längst unterworfen sind. Darauf beruht ja diese Armut. Ohne dass Kapitalisten bislang dort mit den Elendsgestalten so recht hätten etwas anfangen können.